Herzlich willkommen zum halbstündigen Programm von Radio Prag in deutscher Sprache. Am Mikrofon begrüßt Sie Gerald Schubert. Sie hören zunächst die Nachrichten. Der tschechische Premierminister Wladimír Špidla hat heute auf einer Pressekonferenz in Prag die in letzter Zeit immer wieder heftig kritisierte Finanzreform der Regierung verteidigt. Ziel der Reform sei die Senkung des Budgetdefizits auf 4% des Bruttoinlandsprodukts bis zum Jahr 2006 und damit die Annäherung an die EU-Maastricht-Kriterien, so der sozialdemokratische Regierungschef. Wichtig sei überdies das prinzipielle Einschlagen des Reformweges. Details in den einzelnen Gesetzesvorlagen hätten laut Špidla weniger Bedeutung. Der Premierminister trifft heute noch mit dem sozialdemokratischen Abgeordneten Josef Hojdar zusammen, der seine Zustimmung zum Reformpaket gerade von Änderungen in einigen Detailfragen abhängig gemacht hatte. Die tschechische Währung ist mit Beginn des heutigen Geschäftstages in ihrem Wert um 60 Heller gestiegen und wurde am Vormittag mit einem Wechselkurs von 32,05 Kronen für einen Euro gehandelt. Laut Aussage eines Analysten des Bankhauses Commerzbank Banka könnte die Landeswährung noch heute einen Kurs von unter 32 Kronen je Euro erzielen. Außer der eingetretenen Beruhigung in der tschechischen politischen Szene sei der rasante Kursanstieg auch auf die großen Aktivitäten auf dem Finanzmarkt zurückzuführen, wobei die deutschen Banken am aktivsten seien, sagte der Finanzexperte. Janko Hod, Staatssekretär im tschechischen Außenamt, gab heute gegenüber der Nachrichtenagentur ČTK bekannt, dass in der kommenden Woche ein weiteres Treffen von kleinen und mittelgroßen EU-Mitglieds- und Beitrittsländern bevorsteht. Vertreter von 15 dieser Staaten, die ein gemeinsames Interesse an der Abänderung des vom EU-Konvent ausgearbeiteten Vorschlags zu einer europäischen Verfassung haben, waren bereits vor etwa 3 Wochen in Prag zu Beratungen zusammengetroffen. Das nun geplante Treffen gehe laut Aussage auf eine Initiative Österreichs zurück und soll am 23. September am Rande einer Sitzung der UN-Generalversammlung in New York stattfinden. Zum Abschluss die Wetteraussichten. Heute ist es in Tschechien heiter bis wolkenlos, Tageshöchsttemperaturen 26 bis 30 Grad. Morgen Samstag dann ebenfalls vorwiegend heiter, auch die Temperaturen sollten voraussichtlich mit 26 bis 30 Grad stabil bleiben. Soweit die Meldungen, bei uns geht es jetzt weiter mit dem Tagesecho und Margareta Maurova.
Tagesecho.
Auf scharfe Ablehnung der Gewerkschafter stößt der Haushaltsentwurf, auf den sich das tschechische Kabinett am Mittwoch geeinigt hat. Die Woche der europäischen Mobilität wird auch in Tschechien ausgerichtet. Mit welchen Aktionen erfahren Sie in wenigen Minuten. Und wir laden Sie zu einer Wanderung durch Tschechien ein, deren Ziel keine Burgen und Schlösser, sondern Bierbrauereien sind. Ich begrüße Sie zum Tagesecho, dem sich heute die Sendereihe im Spiegel der Medien anschließen wird. Also bleiben Sie dran. Das Kabinett von Premierminister Wladimír Špidla billigte am Mittwochabend den Entwurf zum tschechischen Staatshaushalt des Jahres 2004 mit einem um 3 Milliarden Kronen, ca. 100 Millionen Euro, niedrigeren Defizit, als es ursprünglich vorgesehen wurde. Die Opposition sowie die Gewerkschaften kritisieren den Regierungsentwurf. Martina Schneiberkova fasst zusammen.
Die Regierung lehnt es ab, die Forderungen der Staatsangestellten zu erfüllen und ihnen 6 Milliarden Kronen, umgerechnet ca. 200 Millionen Euro, für Gehaltserhöhungen zur Verfügung zu stellen. Von führenden Gewerkschaftsvertretern wurde diese Entscheidung als katastrophal bezeichnet. Die Assoziation der selbstständigen Gewerkschaften ASO ließ daraufhin verlauten, sie bereite sich sogar auf einen Generalstreik vor. Der Chef der Assoziation, Bohumír Dufek, erklärte: Es ist notwendig, offen zu sagen, dass es unmöglich ist, nachzugeben. Es ist erforderlich, den Gewerkschaften und den Bürgern zu sagen, was für Schritte wir unternehmen, anstelle sich hinter dem Parlament und hinter politischen Institutionen zu verstecken. Als Gewerkschaften und Bürger dieses Staates müssen wir einen klaren Standpunkt beziehen. Für uns ist die Finanzreform in der jetzigen Fassung unannehmbar. Aus diesem Grund bereiten wir weitere Schritte vor. Eine Mitgliedsorganisation der Assoziation ist auch die Eisenbahngewerkschaft. Ihr Vorsitzender Jaromír Dušek meint zur Finanzreform: Die Reform wirkt sich auf die Bürger im Allgemeinen negativ aus, aber für einige Gewerkschaftsverbände, wie die Assoziation der Selbstständigen Gewerkschaften, sind die Folgen wegen der Streichungen im Haushaltsentwurf noch spürbarer. Diese können einen vernichtenden Einfluss haben, und dann bleibt den Gewerkschaften nichts anderes übrig, als für sich selbst für das Überleben zu kämpfen. Milan Štěch, der Vorsitzende der größten Gewerkschaftszentrale der Böhmisch-Mährischen Konföderation der Gewerkschaftsverbände, äußerte sich jedoch zurückhaltender. Über einen Generalstreik sollte man verantwortungsbewusst sprechen. Deshalb sprechen wir nicht davon. Wenn wir an einen Generalstreik denken würden, würden wir zuerst mit unseren Partnern verhandeln. Denn Erklärungen über einen geplanten Generalstreik können sich nur negativ auf die Wirtschaft und die Gesellschaft auswirken.
Die Menschen in Europa haben ein immer größer werdendes Problem zu lösen. Die ansteigende Verkehrsdichte, insbesondere in den Großstädten. Jahr für Jahr weisen Aktivisten, Experten und Umweltschützer auf die zunehmenden Folgen dieser Problematik hin und veranstalten entsprechende Aktionsprogramme. Das wohl bekannteste unter ihnen ist die Woche der europäischen Mobilität, die dieser Tage wieder ausgerichtet wird und auch in Tschechien große Unterstützung findet. Mit welchen Aktionen und mit welch aufschlussreichen Ergebnissen, dazu mehr im folgenden Beitrag von Lothar Martin.
Der Tag ohne Autos ist eine Aktion, die sich seit einigen Jahren auch in der Tschechischen Republik durchgesetzt hat und die stets auch immer wieder von führenden Persönlichkeiten der hiesigen Gesellschaft unterstützt wird. Die diesjährige Aktion, der bisher 53 Persönlichkeiten ihre Unterstützung zugesagt haben, findet am kommenden Montag statt. Unter ihnen ist auch Umweltminister Liber Ambrosek, der am Montag den Weg zur Arbeit von seinem Wohnort Uvali bei Prag mit dem Zug antreten und vom Prager Masaryk Bahnhof aus mit dem Fahrrad fortsetzen wird. Bei schlechtem Wetter werde er statt dem Bike die Prager Metro nutzen, erklärte der Minister. Der Tag ohne Autos hat aber laut Miroslav Patrick, einem der Organisatoren der Vereinigung Deti Zemlje, Kinder der Erde, noch immer nur symbolischen Charakter. Soll es endlich zu Verbesserungen, vor allem im Prager Stadtverkehr kommen, dann muss mehr geschehen, so Patrick. Das muss mindestens so radikal erfolgen wie vor 7 Jahren in London, wo man in der Tat einen beträchtlichen Teil der Stadt für den Autoverkehr gesperrt hat und wo eine Vielzahl an Menschen seitdem auf die öffentlichen Verkehrsmittel umgestiegen ist. Solange hier in Prag nichts dergleichen erfolgt, nichts gesperrt wird, kann man auch rein statistisch keinen Vergleich ziehen zu den Emissionen oder aber zur Anzahl der Verkehrsunfälle. In der Vergangenheit hatten wir zunächst mit Blockaden begonnen, um auf die Verkehrsprobleme aufmerksam zu machen. In den letzten Jahren setzen wir aber verstärkt auf Information und Aufklärung. Davon versprechen wir uns, dass wir den Druck sowohl auf die Regierung als auch auf die Verkehrsexperten so weit erhöhen, dass sie sich endlich dessen bewusst werden, dass auch wir normalen Bürger ein Recht auf ein gesundes Leben in der Stadt und auf mehr Sicherheit haben. Ähnlich sieht es auch die Bürgervereinigung Prager Mütter, die bereits am Donnerstag einen kleinen Protestmarsch durchgeführt hat. Hierbei zogen unzählige Mütter mit ihren Kinderwagen durch die Prager Innenstadt und wollten auf die Gefahren des innerstädtischen Verkehrs hinweisen. Jamila Jonova, die Vorsitzende der Vereinigung, sagte während der Aktion in die Mikrofone.
Selbstverständlich haben wir Angst, deshalb führen wir diesen Gang mit den Kinderwagen durch. Wir wollen damit zeigen, wie entsetzlich gefährlich das Schieben eines Kinderwagens in Prag ist. Übrigens verweist auch die Statistik darauf, dass die Straßen hier bei uns für die Fußgänger wie auch die anderen Verkehrsteilnehmer weitaus gefährlicher als in anderen Ländern sind. Und für Kinder sogar um ein Vielfaches mehr. So müssen wir auf dieses Problem hinweisen, denn ansonsten ändert sich nichts. Nicht nur Burgen, Schlösser und Naturschönheiten findet man auf der Wanderkarte der Tschechischen Republik. Zur Geschichte des Landes gehören auch Industriebetriebe, von denen die Bierbrauereien am ältesten sind. Um auch auf sie hinzuweisen und diese der Öffentlichkeit vorzustellen, wurde vor einigen Jahren die Idee der sogenannten Bierwege ins Leben gerufen. Über die dieser Idee zugrunde liegende Motivation spricht der Brauereidirektor aus dem ostböhmischen Náchod, Josef Lavati.
Malí pivovary mají založenou svou existenci na lokálním trhu. Ale směs jsou si schopni dohodnout nějakým způsobem.
Die Existenz der kleinen Brauereien stützt sich im Prinzip auf regionale Märkte und die Betriebe sind größtenteils fähig, sich auch als Konkurrenten in fairer Weise auf die Marktpräsenz zu einigen. Der regionale Markt wird jedoch durch die Streifzüge übernationaler Gesellschaften und deren riesige Werbekampagnen eingeengt. Eine der Ideen, wie sich auch lokale Brauereien ein bisschen bekannt machen können, war das Projekt der Bierwege. Jede Brauerei trägt dazu auf ihre Art und Weise bei. Bei uns in Náchod haben wir beispielsweise einen historischen Waggon, der zu einem Restaurant umgestaltet wurde. Das Wesentliche bei der Entstehung der Idee war es aber, auf die kleinen Brauereien aufmerksam zu machen.
Auf die jahrhundertelange Tradition der Brauereien verweist auch Karel Witz von der Brauerei in Polička.
Pivovary se svým rokem založení okolo roku 1300 nebo 1500 jsou firmy,
die Brauerei mit ihren Gründungsjahren um 1300 bzw. um 1500 sind heute die ältesten Betriebe in ihren Regionen. Das Bier wird nach den von unseren Ahnen entwickelten Verfahren gebraut, man kann dort nichts Neues erfinden. Alles ist eine Sache der Erfahrungen und der Tradition. Außerdem sind die Brauereien mit ihren Regionen aus Ängste verwachsen. Es fiel uns daher ein, dass es schön wäre, den Leuten zu ermöglichen, dies alles zu besichtigen, alte Technologien zu sehen und das frisch gezapfte Bier zu kosten.
Bei der Entstehung und Verwirklichung der Bierwege arbeiten die Brauereien mit regionalen Behörden und Tourismuszentralen zusammen. Zum Angebot gehört meistens die Besichtigung einer Brauerei mitsamt Bierverkostung. Immer mehr werden aber auch Übernachtungen und verschiedene Sportmöglichkeiten angeboten. Von einem konkreten Beispiel, nämlich von der Brauerei im westböhmischen Chodová Planá, hören Sie mehr in unserer Sendereihe Reiseland Tschechien in einer Woche. Prager Musikleben. Das ist nicht nur das Nationaltheater und der Prager Frühling. Dazu gehört auch die große Jazzszene. Große und kleine Jazzbands begeistern hier das Publikum. Einmal im Monat findet im Kleinseitner Musikclub Malostranská Beseda ein Konzert der wohl bekanntesten Jazzband statt, des originalen Pražský Synkopický Orchester. Anna Vondráček hat das letzte Konzert Anfang September besucht und hat dabei mehr über die Band erfahren.
Das war ein Ausschnitt aus einem Konzert des Original Prague Syncopatic Orchestra in dem Prager Musikclub Malostranská Beseda, sozusagen dem Zuhause der Band. Langjährige Fans dieser bekannten Jazzband treffen sich hier, um dem wunderbaren amerikanischen Jazz der frühen 20er Jahre zu lauschen. Diese Band ist schon lange ein Bestandteil des Prager Jazzlebens. Der langjährige Posaunist der Band, Tomáš Velínský, war bei ihrer Gründung im September 1974 selbst dabei.
Der Kapellmeister, Herr Pavel Klikal, wollte eine Kapelle gründen, eine Kapelle, die Jazzmusik von 20. Jahren spielen kann. Und zwar, die Musik sollte ganz authentisch sein, weil die 20. Jahren ganz vergessen waren.
Von 5 Mitgliedern bei der Gründung stieg die Zahl der Musiker rasch an. In den besten Jahren der Band, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, waren es an die 20 Musiker. Sie bezauberten Jazzbegeisterte auf der ganzen Welt mit ihren in der Tat originellen Aufführungen. Sie bereisten nicht nur Europa, sondern zeigten mit Reisen nach Bangkok und Istanbul, dass Jazz auch etwas für orientalische Gemüter ist. Als Brutstätte für viele neue Jazzbands hierzulande sieht Tomáš Velínský das Orchester heute. Denn Mitte der 90er Jahre verließen viele Musiker das OPSO, um eine eigene Band zu gründen. Darunter auch der charismatische Sänger Ondřej Havelka, der zusammen mit einigen anderen die Band The Melody Makers gründete. Eine weitere Band, die entstand, ist das Prager Swing Orchestra unter der Leitung von Jan Matoušek, die vorrangig Musik der 30er Jahre zum Besten gibt. Und was macht das ursprüngliche Orchester heute? Es spielt, wie Herr Velínský sagt, zwar nicht mehr im Ausland, aber dafür umso mehr im Inland. Mit einer neuen und kleineren Besetzung, vorrangig aus jungen Musikern bestehend, aber immer noch unter der Leitung des Gründers Pavel Klikar, gibt es kleinere und größere Konzerte und kehrt immer wieder gerne nach Hause in die Malostranská Beseda zurück. Musik.
Und nun erwartet Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wie an jedem Freitag unser Sprachkurs.
Als sich die Tschechoslowakei vor 10 Jahren teilte, entstand im tschechischen Teil des Landes ein Problem. Wie sollte sich das Land nennen? Bis heute tauchen in den Medien immer mal wieder Debatten über den Namen des Landes auf. Im heutigen Sprachkurs schauen wir einmal, warum man sich so streitet. Bis 1992 hieß das Land
Československo,
Tschechoslowakei,
Československo.
Nach der Teilung konnte man den tschechischen Landesteil nicht
Česko
taufen, da es dieses Wort im Tschechischen eigentlich nicht gibt.
Česko
könnte man mit dem im Deutschen inzwischen üblichen Tschechien übersetzen. Als offiziellen Namen des Landes wählte man schließlich
Česká republika,
Tschechische Republik,
Česká republika.
Ein Problem bei der Namensgebung des Landes besteht darin, dass es im Tschechischen keinen Unterschied zwischen Böhmisch
Český
und Tschechisch
Český
gibt. Zu Zeiten der österreichischen Monarchie hieß das Gebiet der heutigen Tschechischen Republik
České země,
böhmische Länder bzw.
Země koruny české,
die Länder der böhmischen Krone. Dazu gehörten neben
Tschechy,
Böhmen,
Tschechy,
auch
Morava,
Mähren,
Morava
und ein Teil von
Slezsko,
Schlesien,
Slezsko.
Die Bewohner von Böhmen,
Tschechy,
sind theoretisch
Tschechi,
aber als
Tschechi
bezeichnet man in der Regel alle Bewohner der Tschechischen Republik. Die Bewohner von
Morava,
Mähren, sind die
Moravané,
die Mährer,
Moravané.
Und wer in
Slezsko,
Schlesien lebt, ist ein
Slezan,
Schlesier. Da
Český
sowohl böhmisch als auch tschechisch bedeutet, fühlten sich die
Moravané,
Mehrer bei Namensvorschlägen wie
Česko
oder
Tschechie
übergangen. Sie forderten Staatsbezeichnungen wie
Tschechy, Morava a Slezsko,
Böhmen, Mähren und Schlesien. Man berief sich auch auf das im 9. Jahrhundert existierende
Velkomoravská říše,
Großmährische Reich, und schlug
Moravsko
vor. Noch heißt das Land
Česká republika,
Tschechische Republik. Immer mehr setzt sich allerdings auch die Kurzbezeichnung
Česko
durch. Und bei Länderspielen wird die tschechische Mannschaft mit einem kurzen
Češi do toho,
Tschechen vorwärts, angefeuert. Das wär's auch schon für heute.
Naslyšenou.
Auf Wiederhören sagen
Martina Schneiberková
und Katrin Bock.
Soweit das Tagesecho. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Wie zum Ausklang jede Woche ist es nun auf unseren Wellen wieder Zeit für Im Spiegel der Medien, die Mediensendung von Radio Prag. Durch die Sendung wird sie Robert Schuster führen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, auch heute haben wir wieder versucht, für Sie das Wichtigste zusammenzufassen, womit sich die tschechischen Zeitungen in der abgelaufenen Woche beschäftigt haben. Im Mittelpunkt des Medieninteresses standen dabei vor allem zwei Themen. Das Ende von Jan Kavans einjährigem Wirken an der Spitze der Vollversammlung der Vereinten Nationen und die von der Regierung lange geplante Reform des öffentlichen Haushalts. Beginnen wir jedoch mit Kavan. Der frühere tschechische Außenminister konnte mit seiner im vergangenen Jahr erfolgten Wahl zum Vorsitzenden der UNO-Vollversammlung zweifellos seine bisherige politische Laufbahn krönen. In Tschechien, die die Person des einstigen tschechischen Chefdiplomaten schon seit vielen Jahren umgeben. Ins Zwielicht geriet der vor 1989 im britischen Exil lebende Kavan gleich mehrmals. Zunächst führte er jahrelang einen Kampf gegen die Behauptungen einiger früherer Oppositioneller, er hätte zwar einerseits tschechische Regimekritiker unterstützt, gleichzeitig jedoch mit dem kommunistischen Staatssicherheitsteam zusammengearbeitet und wichtige Informationen über Dissidenten weitergegeben. Kavan behauptete stets das Gegenteil und scheute dabei nicht die Mühen eines langwierigen Gerichtsprozesses, um letztlich Recht zu bekommen. Trotz des klaren Urteils blieben aber dennoch Zweifel über Kavans Vergangenheit. Als er dann einige Jahre später zum Außenminister avancierte, holte er sich mit Karel Srba einen Generalsekretär ins Außenamt, der nach wie vor unter dem Verdacht steht, den Mord an einer bekannten tschechischen Enthüllungsjournalistin in Auftrag gegeben zu haben. Diese Schatten begleiteten den frühen Außenminister auch während seiner New Yorker Mission. Die Kommentare zum Thema Kavan in den tschechischen Zeitungen entsprachen somit auch eher den längerfristigen Positionen der Blätter gegenüber den tschechischen Sozialdemokraten. Während in jenen Zeitungen, in denen oft Kritik an den Sozialdemokraten geübt wird, Kavans Mission kritisch beäugt wurde, waren in den Blättern, die der stärksten Regierungspartei oft wohlwollend gegenüberstehen, auch positive Urteile zu finden.
Kritisch setzt sich mit den Werken Kavans etwa Pavel Mascha in der Tageszeitung Lidové Noviny auseinander. Sein Kommentar trägt den Titel Mission Impossible.
Ein britischer Journalist charakterisierte einmal die Welt des Jan Kavan als eine Welt voller Halbwahrheiten, Beschuldigungen und verschwundener Unterlagen, kurzum, als eine Welt wie in den Romanen Franz Kafkas. Dabei muss man aber nicht so weit in die Vergangenheit gehen, denn das alles findet sich auch im Hollywood-Knüller Mission Impossible, der übrigens teilweise in Prag gedreht wurde. Bezeichnend für Kavans Stil sind zum Beispiel dessen kontroversen Friedensinitiativen, etwa während der kriegerischen Auseinandersetzungen im Kosovo und im Irak, mit denen er zur Vergiftung der amerikanisch-tschechischen Beziehungen beitrug. In diesem Kontext sind die Überlegungen einiger Politiker über Kavans weiteres Wirken zugunsten des Landes abwegig. Ein Diplomat, dessen einzige Sorge zu Beginn der neuen Mission die Höhe seiner Diäten war und der sein Wirken in der UNO mit einem in der Öffentlichkeit ausgetragenen Streit über das Visum für ein Familienmitglied beendete, hat nur noch eine Möglichkeit, um den Gesamteindruck von seiner Tätigkeit zu korrigieren, nämlich in aller Stille zu gehen.
Eine unterschiedliche Sichtweise zu diesem Thema findet sich hingegen in der Wirtschaftszeitung Hospodarska Noviny. Deren Chefkommentator Martin Dänemark versah seinen Kommentar mit dem Titel Kavan konnte in der UNO nicht scheitern. Zitat:
Mit viel Engagement versuchen die Journalisten, irgendein Skandelchen herauszufinden, das man Jan Kavan während dessen einjährigen UNO-Mission ankreiden könnte. Sie zeigten somit, dass sie nicht begriffen haben, wohin Kavan von seinen Parteifreunden geschickt wurde. Durch die Gänge des UNO-Gebäudes wandeln oft Menschen, deren Lebensläufe von Blut durchtränkt sind. Mit ihnen zu verkehren, ist für andere Diplomaten bestimmt keine Freude. Kavan ist jedoch seiner Rolle als Moderator der UNO-Vollversammlung gerecht geworden. Die Antwort auf die Frage, wie also Kavan abgeschnitten hat, kann somit nicht anders lauten als gut. Jetzt aber zum zweiten großen Thema unseres heutigen Medienspiegels, nämlich zur angestrebten Reform der öffentlichen Haushalte. In den kommenden Wochen wird es wohl darüber im Parlament die entscheidende Abstimmung geben.
Der größte Widerstand gegen die geplanten Kürzungen im Sozialbereich, wie etwa beim Krankengeld, kam von den Gewerkschaften, die in den vergangenen Wochen sogar zwei Kundgebungen in Prag veranstalteten. Über die Rolle der tschechischen Gewerkschaften, die in den vergangenen 10 Jahren in ähnlichen Situationen eher leise Töne anschlugen, sprachen wir mit dem Journalisten Alexander Mitrofanov von der linksliberalen Tageszeitung Bravo.
Mir scheint, dass der ganze Kampf der Gewerkschaft von Beginn an unter einem etwas unglücklichen Stern steht. Es war nämlich immer klar, dass sie nicht gegen die Regierung gewinnen konnte, und zwar aus vielen Gründen. Zum einen haben die tschechischen Gewerkschaften keine Stärke in der Gesellschaft. Zum zweiten, und das scheint mir weitaus wichtiger zu sein, ist die gegenwärtige Gewerkschaftsführung nicht imstande, die Basis zu einer entschiedeneren Haltung und entsprechenden Protesten zu bringen, so wie das häufig in Westeuropa der Fall ist. Der Beweis dafür war die jüngste Demonstration in der Hauptstadt, die meines Erachtens eher einem Happening glich, als einer ernstzunehmenden Protestkundgebung. Wenn die Gewerkschaft bei der Durchsetzung ihrer Forderungen Erfolg haben will, so muss sie die Regierung beeindrucken können. Sie muss die Regierung das fürchten lernen, was man bei keineswegs von jüngsten Gewerkschaftskundgebungen behaupten kann.
An der gegenwärtigen innenpolitischen Auseinandersetzung rund um die Reform der öffentlichen Haushalte ist vor allem der Gesinnungswandel interessant, den Regierungschef Wladimir Spiller vollzog. Doch im Frühjahr des vergangenen Jahres, also kurz vor den Wahlen, deklarierte er sich als Anhänger der Idee eines großzügigen Wohlfahrtsstaates nach skandinavischem Muster. Gerade davon scheint jedoch die Reform in ihrer gegenwärtigen Fassung, die vor allem das Land für die europäische Gemeinschaftswährung fit machen soll, meilenweit entfernt zu sein. Welche Erklärung gibt es für diese Meinungsänderung? Hat Spiller gar die Vision eines Wohlfahrtsstaats einer schnellstmöglichen Einführung des Euro geopfert? Alexander Mitrofanov meint dafür abschließend eine Erklärung parat zu haben.
Ich setze das in einen Zusammenhang damit, dass Spidler als Regierungschef weitaus mehr Informationen über den wahren Stand der tschechischen Wirtschaft zur Verfügung hat als vorher. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass zu diesem Sinneswandel wesentlich ein Umstand beigetragen hat. Spiller hat die Möglichkeit gehabt, an einer Reihe von internationalen Treffen mit anerkannten Wirtschaftsexperten teilzunehmen. Und davon ist bei ihm etwas hängen geblieben. Deshalb sieht Spiller heute vieles anders als noch vor einem Jahr. Selbst wenn er also tatsächlich seine Vision von einst der Idee einer schnellstmöglichen Einführung des Euro geopfert haben sollte, kann man ihm das nicht für übel nehmen, denn schließlich sind ja solche Wandlungen das Salz der Politik.
Takové výměny jsou solí politiky.
Soweit unsere heutige Sendung von Im Spiegel der Medien, die für Sie Robert Schuster gestaltete. Und soweit auch unser halbstündiges Programm in deutscher Sprache. Im Namen der ganzen Redaktion verabschiedet sich von Ihnen Markéta Maurová. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz. V Asii nás zachytíte od 9.30, 11 hodin a od 13 hodin 30 minut na frekvenci 21 740.